Herzlich willkommen zu Finance Data People, dem Podcast für Private Equity, Deals und Corporate Finance. Mein Name ist Sascha Hagenmüller und ich bin Co-Founder und Managing Director der Radial Consulting Group, einer Boutique für Finance- und Transaktionsberatung, die eingefahrene Denkmuster hinterfragt und neue Standards setzt. In diesem Podcast sprechen wir über aktuelle Herausforderungen im Dealmaking, identifizieren konkrete Werthebel und schauen hinter die Kulissen der Finanzwelt. Ihr lernt außergewöhnliche Unternehmerpersönlichkeiten und spannende Geschäftsmodelle kennen und bekommt ehrliche Einblicke, die inspirieren. Viel Freude beim Zuhören und Zuschauen. Ganz herzlich willkommen zu Finance Data People, dem Podcast für Private Equity, Deals und Corporate Finance. Ja, und mein heutiger Gast ist jetzt mittlerweile seit über 10 Jahren im M&A-Bereich unterwegs. Nach Stationen bei Clearfield und Taurus ist er heute Gründer von Block Management, einer sehr, sehr erfolgreichen M&A-Boutique. Und wir sprechen jetzt gleich über Exit Readiness, Organisationsaufbau, persönliche Prägung und auch darüber, warum ein wenig Demut im Private Equity Markt vielleicht wieder Vogue werden sollte. In diesem Sinne ganz herzlich willkommen, Olli.
Sascha, vielen Dank für die Einladung.
Sehr schön, dass du da bist. Fangen wir mal mit einer persönlichen Frage an. Du hast jetzt ja nicht seit der Wiege quasi Private Equity und Deals gemacht.
Leider.
Ja. Schön. Ja. Der Job muss Spaß machen.
Genau.
Du hast während deinem Studium mal als Koch gearbeitet.
Ja. Ja, cool, dass du damit startest. Also ich fand das immer einen wahnsinnig guten Ausgleich zum Studium. Also ich habe ja ganz normal Wirtschaftswissenschaften studiert und man kommt nicht drum herum, da auch lange Nächte in der Bib zu verbringen. Und für mich war es immer ein Cooldown, dort in der Küche irgendwie Zeit zu verbringen. Und fand es jetzt auch mit heutigem Wissen und Blick auf die Vergangenheit auch super lehrreich, in so einer Atmosphäre dann arbeiten zu können. Also mein Küchenteam sind ja dafür bekannt, auch mal einen raueren Ton zu führen. Und am Ende hast du trotzdem irgendwie ein gemeinsames Ziel. Da ist es vielleicht ein bisschen einfacher, schiebst halt irgendwie ein Gericht raus. Aber hast auch direktes Feedback, so wenn es irgendwie nicht passt, so kriegst du richtig ordentlich auf den Deckel. Musst aber am nächsten Tag genauso wieder zusammenhalten und funktionieren. So, und so, das finde ich aus heutiger Perspektive auch lehrreich und hat einen da jetzt, glaube ich, auch für die jetzt unternehmerische Reise viel mitgegeben.
Ergibt auf jeden Fall Sinn, ja. Ich glaube, die Ehrlichkeit ist manchmal auch nicht so einfach im Unternehmerischen, aber am Ende tut sie doch jedem gut, auch wenn sie mal weh tut.
Ja, genau so ist es, ja.
Nach dem Studium dann direkter Einstieg ins M&A, verschiedene Stationen, holen uns mal kurz ab, was waren da so die Wendepunkte, die wesentlichen Entscheidungen?
Also im Grunde muss man ehrlicherweise sagen, bin ich so ein bisschen reingedröppelt. Ich hatte einen wahnsinnig witzigen Finance-Prof. Das war so der schwärzeste Humor, den man irgendwie sich vorstellen konnte. Und habe dann schon im Studium tatsächlich aufgrund dessen am liebsten die Finance-Vorlesungen besucht. Und habe dann Bachelor, Master und alles mögliche an Seminararbeiten, die da halt schreibbar waren, über Unternehmensbewertung und Corporate Finance geschrieben. Und habe dann auch meine ersten Praktika in dem Bereich gemacht. Und für mich ging eigentlich so nach dem ersten Projekt, das ich zu dem Zeitpunkt hatte, das war so ein 300 Millionen Umsatz-Exit von einem Logistikunternehmer, bei dem ich halt wahnsinnig eng eingebunden war. Also das hat mich dann nicht mehr losgelassen. Bin dann fest eingestiegen und habe im Grunde das Glück gehabt, in eine Organisation reinzurutschen, die eine wahnsinnig flache Hierarchie hatte und ich von Anfang an volle Transparenz in die internen und externen Prozesse, Kommunikation mit jedem Stakeholder, der da so kreucht und fleucht, angefangen über intern irgendwie Rechtsanwälte, Steuerberater, Prüfende im Rahmen DDD bis hin zu externen Investorenansprachen im direkten Austausch, M&A-Berater von der Gegenseite und das hilft dir einfach zu Beginn, wenn du Bock hast, Gas zu geben, irre viel mitzunehmen. Mhm. Du kannst dich davon aber auch nicht mehr lösen. Also wenn du dann in eine andere Struktur rein willst, irgendwie Big Four-like und die Hierarchie ist wieder sehr, sehr stark da, das funktioniert wahrscheinlich eher schlecht.
Okay, das war dann bei Clearfield?
Ja, genau.
Exakt. Und dann ging es weiter zu Haus?
Dann ging es weiter,
der Wechsel und was?
Ja, so ein bisschen persönlich bedingt. Meine Tochter ist damals geboren und die Organisationen ticken ein bisschen anders. Also wer sich jetzt in dem Markt nicht so auskennt, du hast verschiedene Arten von Dienstleistern, die zwar alle Midcap M&A machen, aber die mit einem unterschiedlichen Ansatz letztlich rangehe, muss man sagen. Und so bei Clearfield war es trotzdem eher ein aus dem Large-Cap-Geschäft kommende Partner, die auch entsprechend dann gearbeitet haben und das aber auch verbunden haben mit den Zeiten, die Mitarbeiter auf sich nehmen mussten. Und das war dann in Kombination mit der Geburt von meiner Tochter. Ich sag, boah, nee, muss jetzt nicht zwangsweise sein, dass ich da jeden Tag bis 23 Uhr oder 0 Uhr tingeln muss, während gleichzeitig noch vor Corona-Zeit das Konzept Homeoffice noch nicht wirklich im Investmentbanking angekommen war. Und da war das für mich ein logischer Schritt.
Okay. Ja, 35 Stunden Wochen waren es danach wahrscheinlich auch nicht. Aber
ja, schwierig. Aber du bist ja trotzdem flexibler. Also ich meine, so wie wir jetzt hier in unseren Wochenablauf irgendwie eine Podcast-Aufnahme integrieren können, so bist du auch bei der Gestaltung, auch wenn es so ein bisschen hart klingt, aber bei der Freizeitplanung dann auch flexibler. Mhm. Und dann sind es eben die Stunden, die du mal von 23 Uhr bis 2 Uhr nachts machst, die du halt easy Anführungszeichen easy einschieben kannst, während du dich halt irgendwie von 16 bis 19 Uhr dann mit deiner Tochter auseinandersetzen kannst. Mhm. Das ist schon wichtig.
Stichwort Gestaltung. Irgendwann kam dann die Idee, das Ganze auf eigener Faust zu machen. Wie kam es dazu?
Ja, also Idee will ich gar nicht mal sagen. Auch da vergleichsweise opportunistisch reingedröppelt. Ich bin ursprünglich bei meinem letzten Arbeitgeber dann raus und hatte zwei andere Unternehmen erstmal gegründet. Deren Ideen ich auch vergleichsweise lange vorbereitet habe, muss man sagen. Also Pfefferminzlikör und das andere so eine Online-Vergleichsplattform. Nur dann hatte mich ein Kontakt im Grunde angefragt nach dem Ausscheiden und hat gesagt, ja, Olli, wie sieht's denn aus? Ich würde jetzt gerne den Unternehmensverkauf angehen und wer denn mein neuer Arbeitgeber sei und wie ich das dann jetzt gedenke weiterzumachen. Und letztlich wurde ich überredet, den Verkauf zu machen. Daraus hat sich auch wieder völlig opportunistisch ein Projekt nach dem anderen ergeben. Zu dem Zeitpunkt war er auch null werbend, sondern saß da zu Hause in meinem Wohnzimmer und teilweise im Park und habe irgendwie Unterlagen fertig gemacht und Anschreiben gemacht. War auch eine coole Zeit. Aber je mehr Projekte mit dazu kamen, desto eher habe ich irgendwann auch gecheckt, scheinbar gibt es irgendwie doch einen Markt für jemanden, der zwar alleine unterwegs ist, also ein Freelancer würde ich es jetzt nicht mal bezeichnen, aber der genauso in der Lage ist, Projekte von reputablen Kunden zu bekommen und wissend, dass auch dort die Entscheidung für einen M&A-Berater durch irgendein Board, Gremium oder was auch immer gehen muss. Das heißt, du bist auch im Vergleich mit Dritten, die mit großer Wahrscheinlichkeit eine andere Organisationsgröße haben, eine andere Struktur, vielleicht nicht zwangsweise das Pricing, aber trotzdem, und da läufst du durch die Tür. Und das zu realisieren, war am Ende für mich so der wesentliche Punkt, zu sagen, es macht auch Sinn, vielleicht das Ganze tatsächlich unternehmerisch zu treiben, weil die erste Jahr der Selbstständigkeit war das eigentlich, muss man sagen, null unternehmerisch. So, da ist das ganze Thema Organisationsaufbau und wie habe ich jetzt, welche Außenkommunikation strebe ich an? So, das hat null Rolle gespielt.
Das heißt, du hast ein Jahr lang selber gemacht, dann kam da Marcel, dein Partner heutzutage, genau, mit dazu und dann hat sich das wahrscheinlich sukzessive professionalisiert. Ihr habt auch einen eigenen Podcast mit der Herrn, genau, Currywurst und so, ja, Geschichten. Seid draußen, glaube ich, aktiv am Markt. Ja. Habt jetzt ja auch ein Team aufgebaut und ja, so. Was, genau, waren da so die Weichenstellungen auf dem Weg aus deiner, ja, Sicht? Was war schwierig?
Ja.
Was?
Naja, also im Grunde war wirklich das Hinzunehmen von Marcel war für uns so der entscheidende Schritt, zu sagen, wenn wir das jetzt gemeinsam machen, dann gehen wir aus dieser opportunistischen Herangehensweise raus, sondern definieren uns auch klare Ziele, wo wollen wir in einem Einjahres-, Dreijahres-, Fünfjahres-Zeitraum, wo können wir uns vorstellen, da hinzugehen und was brauchen wir dafür? Und ja, ich meine, dann kamen letztlich die Projekte vor den Mitarbeitern, was in Anbetracht der Dienstleistungsqualität, die wir trotzdem erbringen wollen, schon komplex ist, weil du bist einerseits, du weißt, was du selber bringen kannst und was du gerne sehen würdest in der Außendarstellung. Gleichzeitig findest du nicht so einfach Mitarbeiter, die sagen, ja, ich vertraue jetzt dem Konzept. Du hast das zwar jetzt irgendwie ein Jahr lang alleine gemacht, hast mal ein, zwei Projekte abgeschlossen, so, aber jetzt bin ich in einer etablierten Institution, ich habe ein faires Gehalt, das Ganze ist reputabel gegenüber im MIN-Verhältnis, gegenüber Family, Freunden, und auch wenn ich mich irgendwie weiter bewerben will. Das war im Grunde schon ein Problem, dem man sich ausgesetzt sah. Und das hat ein bisschen gedauert, bis wir dann die ersten Leute von unserem Konzept oder von der Idee gleichzeitig auch überzeugen konnten. Aber als das dann mal funktioniert hat und wir hatten dann die ersten Projekte auch direkt, also jetzt so für unsere Mittelstandsdenke, so ganz gute Deals auch in der Pipeline. So lief das im Grunde ab dem Zeitpunkt, wo wir auch die ersten festen Mitarbeiter hatten, so eine, weiß ich, Mischung aus Headhunter und Privatakquise, lief das dann echt gut. Und jetzt sind wir fast 20 Leute. Ja.
Jetzt ist ja der M&A-Beratermarkt schon sehr fragmentiert, finde ich persönlich. Also es gibt ja tatsächlich viele One-Man-Shows. Ja. Dann kriegst du irgendwie von manchen kriegst du Word-Info-Memos, die aussehen wie Kraut und Rüben. Ja. Und dann gibt's, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, Info-Memos von Blog-Management, die halt inhaltlich einfach gut sind, die sauber sind und so weiter. Das heißt, da merkt man den Qualitätsanspruch, glaube ich, schon. Du hast gerade eben von eurer Idee so ein bisschen gesprochen. Was ist denn die Idee von Blog jetzt neben der Qualität? Womit ihr dann auch Bewerber am Ende überzeugt?
Ja, also im Bewerberkontext, jetzt zumindest aus meiner Erfahrung, aus der Erfahrung, die jetzt alle unsere Mitarbeiter umtreibt, ist uns schon wesentlich dran gelegen, dass wir dieses in der Branche doch schon sehr stark präsente Karotte vorhalten und von Jahr zu Jahr, Bonus zu Bonus irgendwie zu argumentieren, dass wir das nicht machen wollen, sondern die Prozesse bei uns intern sind super transparent, unsere Vergütungsstrukturen sind transparent, wir kommunizieren die Ziele, die wir als Unternehmen haben, transparent, sowohl umsatzseitig, logischerweise auch profitabilitätsseitig. Ja, also es soll da keine Blackbox sein, was man auch als Gesellschafter da vom Tisch nimmt. Und wir sagen gleichzeitig auch, auch für uns auf privater oder Blogsphäre ergeben sich durch die sehr viel intensiveren Netzwerke, die du natürlich als Selbstständiger aufbauen kannst, man wird dir genauso gehen, immer wieder Möglichkeiten, Investments selber zu tätigen und dort aber zu sagen, wir nehmen das nicht auf die eigene Bilanz und nehmen quasi die Bonbons, die uns da offeriert werden entlang des Weges, alle selber, sondern bieten da auch den Mitarbeitern die Option, mit zu investieren. Und mir tut es am Ende nicht weh. Also meine Motivation war nie zu sagen, es muss jetzt der Lamborghini sein oder der Ferrari zwangsweise, sondern das, was man irgendwie tagtäglich macht, soll irgendwie Bock machen. Zu der Aufgabe, die Spaß macht, gehören zwangsweise auch die Leute, mit denen du das Ganze auch tust. Und von daher war das für mich ein No-Brainer, sowas auch von Anfang an transparent zu kommunizieren. Und ich glaube, das ist schon ein vergleichsweise großer Differenzierungsfaktor.
Wie sucht ihr eure Leute dann aus? Also so, wenn du jetzt sagen müsstest, das sind die 5 Kernkriterien, die jemand erfüllen muss.
Ja.
Weil da ja auch ein kultureller Aspekt
ist. Für mich ist mega viel.
Dann lass es 3 sein, das ist auch okay. Ist auch viel. Aber wenn da, weil da schwingt ja schon auch ein kultureller Aspekt jetzt mit. Voll, also es geht nicht nur ums Hustlen bei euch und ums blind irgendwie, also auch.
Schon.
Aber es geht jetzt ja nicht nur darum, irgendwie da, also es muss ja auch passen am Ende. Höre ich jetzt zumindest
so ein bisschen. Ja. Also was mir immer super wichtig ist, ist, dass Leute eine gewisse Ownership einfach nehmen für Projekte und das für sich auch als wichtig erachten. Und jetzt, das wird in der heutigen Welt irgendwie immer schwieriger, dass man nicht nach 40 Stunden schon gedanklich irgendwie ausscheidet oder es ist jetzt irgendwie warm und dann, oh, ich würde jetzt lieber raus. Und wir wollen alle wahrscheinlich lieber raus. Aber am Ende muss dieses schon unternehmerische Denken auch präsent sein. Und ich habe zu jeder Zeit immer Leute getroffen, unabhängig jetzt tatsächlich von Universität oder Bildungsgrad, die sich da stark differenziert haben von anderen und die jetzt nicht gesagt haben, ich kriege jetzt aber nur 1.000 Euro Praktikumsgehalt, da habe ich überhaupt keinen Bock, irgendwie was zu machen, sondern ich setze jetzt halt meine Zeit ab und dann ist es in meinem CV und dann schauen wir mal weiter. So, das klappt halt null. Das hat auch seine Berechtigung. Gibt ja genug, die das auch so machen und dann auch erfolgreich irgendwie in bestimmten Organisationen funktionieren können. Aber du kannst dich halt in so vergleichsweise kleinen Läden wie unseren, kannst du die nicht wegducken. Und wenn du halt da irgendwie einen drin hast oder mehrere, bei denen das für alle im Team visibel ist, dass die Attitude halt nicht an den Tag gelegt wird, dann ist schon wieder schwierig. So, dann geht's nicht mal nur um Einzelfall, sondern dann disruptierst du irgendwie dein ganzes Gebilde.
Das, was du gerade sagst, das passt ja auch zu deiner Aussage, dass du sagst, wer eine 35-Stunden-Woche möchte, der sollte sich was anderes suchen. Das beziehst du jetzt wahrscheinlich auf die M&A-Beraterbranche allgemein, nicht nur auf euer Haus.
Ja, ja, nicht nur auf unser Haus.
Ja, klar. Wie siehst du die ganze Debatte um Work-Life-Balance?
Ja, also ich glaube, man muss ein bisschen differenzieren. Ich meine, auch wenn man seine 60, 70, 80 Stunden Wochen hat, ist mir selber Work-Life schon auch wichtig. Deswegen habe ich ja gesagt, so dass man sich da ausreichend Zeit auch für Familie irgendwie schaffen kann, ist super wichtig. Ohne geht's nicht. Auf der anderen Seite, so haben wir bei uns auch, also tatsächlich dachte ich am Anfang immer drüber nach und habe gedacht, naja, wieso nicht einfach mehr Mitarbeiter, und dann kann sich die anfallende Arbeit einfach auf weniger Köpfe verteilen, und dann funktioniert aber nach meinem aktuellen Kenntnisstand funktioniert das nicht.
Kann ich bestätigen.
Weil du am Ende genau die Leute brauchst, die diese Ownership übernehmen. So, wenn ich einen Unternehmer beim Exit berate, lass es irgendwie nochmal zweite oder dritte Generation sein, so, da ist das für den das mit Abstand wahrscheinlich das mit Abstand Wichtigste, was er gerade so in seinen letzten Jahren tut. Und die Aufmerksamkeit muss ich dem Projekt widmen. Und wenn ich nicht in der Lage bin, das zu tun, weil ich halt sage, yo, sorry, ich bin jetzt hier gerade weg, 17 Uhr, ich lasse den Stift fallen und wir hören uns dann morgen um 11.30 Uhr, weil ich habe Gleitzeit und fange irgendwie später an, so, dann verliere ich den Kunden. Sondern habe ich kein Folgegeschäft. Am Ende kann ich auch mit zu geringer Wahrscheinlichkeit das Projekt erfolgreich abschließen. Und ich bin dann wieder in der Disruption. Wenn ich einige habe, die so funktionieren, so, dann muss ich, wenn, dann muss ich es klar abgrenzen und sagen, ich habe ein operatives Team und habe irgendwie noch Administration oder operative Funktionen, Marketing oder sowas. Sodass völlig klar ist, die sind außerhalb dieses Prozesses, aber im M&A-Projekt funktioniert das nicht.
Ich meine, ich kann das nur unterstreichen. Am Ende sind wir halt Dienstleister, und so ein Unternehmensverkauf ist ja nichts, was einen Unternehmer von 9 bis 17 Uhr beschäftigt. Sondern das passiert halt die ganze Zeit, über Wochen, am Wochenende, da wird dann viel nachgedacht. Und wenn du da nicht verfügbar, erreichbar bist und nicht responsive bist, dann bist du halt frustriert.
Ja, ey, ich weiß nicht, wie viele Calls ich irgendwie zwischen 23 und 0 Uhr hatte, um halt Themen, die, die Leute sind ja meistens trotzdem auch im operativen Tagesgeschäft noch irgendwie eingebunden, um dann halt das würdigend zu sagen, ja, wir kümmern uns trotzdem, und mir ist es völlig wurscht, zu welcher Zeit das ist, ja. Und das musst du machen.
Ja, Folgefrage, jetzt steigt ja auch die Generation Z in diese ganze Berufswelt ein. Ja. Passt da sowas wie M&A noch? Oder wo denkst du, passt gut, wo denkst du, passt schlecht?
Also ich finde, das gibt's schon immer noch. Also wir haben immer wieder wirklich sehr gute Praktikanten, die wir dort für uns gewinnen können. Auch da, also der Mindset ist halt das Entscheidende. Ich glaube jetzt, wir stellen das schon auch fest und diskutieren das auch im festen Team häufiger. Woran liegt es jetzt, dass es bei einem nicht geklappt hat und bei dem anderen klappt? Haben wir Fehler im Auswahlprozess gemacht? Hätten wir das Vorscreening der CVs sauberer machen sollen? Sind die Interviewprozesse irgendwie falsch aufgebaut? So, das geht ja ständig in deinem Kopf rum. Weil auch da, wenn du halt irgendwie mal Leute dann in der Organisation hast, die dann nicht so funktionieren, und die, das bringt Unruhe in das Gesamtkonstrukt, und das wollen wir natürlich logischerweise vermeiden. Aber ich habe jetzt da keine pauschale Generationenverurteilung. Alleine die Feststellung, es nimmt zu, dass Leute weniger Bock haben. Und wenn ich jetzt die Anzahl der Bewerbungen anschaue, die wir für die Praktikantenstellen bekommen, so, dann ist das natürlich bedingt durch Podcasts oder sowas, ist das irre viel. Ich glaube, wir haben im letzten Jahr zwischen 400 und 500 Praktikumsbewerbungen bekommen. Und wir haben eigentlich nichts also klar, wir haben es auf der Homepage ausgeschrieben, aber wie häufig schauen Leute von sich aus irgendwie auf Homepages? Und also von daher glaube ich schon, dass es grundsätzlich ein bisschen weniger wird. Aber ohne da zu sagen, dass nicht trotzdem auch noch wirklich super Leute drunter sind, die da auch Bock haben, mit einer unternehmerischen Denkweise an so Themen ranzugehen.
Ja, ich glaube, pauschalieren haben wir sowieso nichts, aber die Ansprüche versus das, was an Bereitschaft man mal da ist, zu leisten. Ich glaube, das, weiß nicht, also früher war es uns zumindest, so jetzt in meinem Dunstkreis, von denen, die damals Berufseinsteiger waren, ich hätte das Praktikum auch gemacht, ohne Geld zu verdienen. Hauptsache, man lernt halt
was, ne? Ja.
Und nimmt was mit und lernt Leute kennen und so weiter, und auch langfristig gedacht immer. Ja. Aber da habe ich manchmal schon das Gefühl, so was dann Forderungen teilweise nach 5 Minuten Vorstellungsgespräch schon auf dem Tisch liegt, da denkst du dir so, wow, wie soll das unternehmerisch überhaupt funktionieren? Aber ich glaube, man kann es auch nicht, wie gesagt, pauschalieren.
Nee. Also ich stelle schon fest, dass, wie du sagst, die Anspruchshaltung ist wesentlich gestiegen. Und der Anteil derer, die sich wirklich auch selbstkritisch damit auseinandersetzen, welche Möglichkeiten sie im Zuge des Praktikums geboten bekommen, ist echt gering. Und ich meine, man muss ja auch sagen, dadurch, dass ich fand immer das Coole an Arbeiten und auch an einem Praktikum in einer vergleichsweise kleinen Organisation, ist halt, dass du super viel mitbekommst. So du sitzt dann in irgendwelchen Regelterminen drin mit Mandanten, so du kriegst die Telefonate mit von den Kollegen im Büro, und du bist qua Organisationsgröße, erlebst du keine Hürde und keine Hierarchie letztlich, die dich irgendwie davon abhält, zu lernen, wenn du Bock hast. Und du kannst am Ende aus jedem Call, in dem du drin bist, irgendwas für dich mitnehmen. Unabhängig jetzt des Inhaltlichen vielleicht, sondern auch zu sagen, hey, wie verhalten sich denn eigentlich Unternehmer im Zuge von so einem Call vielleicht zu Beginn einer Mandatsbeziehung und wie entwickelt sich sowas weiter? Wie transparent sind die? Wie kritisch sind die? Und wie unterschiedlich kann sowas auch laufen in Abhängigkeit des Kunden, des Alters des Kunden und so? So das für sich so zu begreifen, ist echt bei wenigen der Fall. So muss man schon so sagen.
Es geht ja auch so ein geiles Asset. Geht ja auch so ein bisschen in Richtung Mentoring, was ja für dich auch sehr, sehr wichtig ist. Hattest du damals Mentoren fix oder hat sich das dann immer im Laufe der Projekte ergeben? Wie siehst du das Thema Mentoring?
Ja, das hat sich im Grunde auch im Laufe der Prozesse immer ergeben. Ist aber wahnsinnig wichtig. Also wenn du irgendwie jemanden hast, der dir die Zeit gibt und dich mitnimmt, muss man das als solches aus meiner Sicht auch absolut wertschätzen, weil so es ist eines, das irgendwie kurzfristig zu machen und zu sagen, pass auf, ich setze mich jetzt mal 5 Minuten hin und erkläre dir irgendwie was zu dem Projekt, und auf der anderen Seite sich wie gesagt die Zeit zu nehmen und auch strukturelle Themen mit einem zu diskutieren, und das ist nicht selbstverständlich, und von daher ist die Relevanz für mich jetzt für die Weiterentwicklung war das irre wichtig. Aber gleichzeitig auch kritisch zu hinterfragen und auch hinterfragen zu dürfen, wenn man sich mit Leuten mit wesentlich mehr Erfahrung unterhält, ist wahnsinnig relevant.
Ja. Jetzt haben wir, glaube ich, die People-Seite bei euch mal ganz gut abgehandelt. Jetzt macht ihr im Alltäglichen auch noch was anderes außer Recruiting und Mentoring, was sehr, sehr wichtig ist, dass der Laden überhaupt funktioniert. Aber mal zum eigentlichen Thema, also Stichwort M&A-Beratung, was ihr tagtäglich macht. Ja. Ihr helft der Unternehmern grundsätzlich mal dabei, ihr Unternehmen zu verkaufen, in einfachen Worten. Was begegnen euch für Unternehmer? Also wie gehen die sowas an? Was sind so die typischen Fallstricke? Was würdet ihr Leuten raten, die ihr Unternehmen verkaufen möchten?
Ja. Naja, also ich meine, die typischen Fallstricke sind in der Regel, dass die Leute schlecht vorbereitet sind. So, du hast Exit Readiness vorhin auch mal angesprochen. Das ist was, was uns irre beschäftigt. Einfach weil wir den Gralsweg da auch noch nicht gefunden haben. Die Beziehung, die der M&A-Berater mit einem Unternehmer in der Regel hat im Nachfolgeprozess, ist ja eine zeitlich befristete. So, wenn ich auf einen Unternehmer zugehe und mit dem über sein Unternehmen spreche, so dann hat er im Zweifel das Gefühl, dass ich ihn in irgendwas treiben will, Unternehmensverkauf, am besten so kurzfristig als möglich, und damit baut ein Großteil irgendwie ein Schutzschild auf und sagt, ja, ey, ich komme auf dich zu, wenn irgendwas ist. Gleichzeitig, so, da kommt man manchmal drüber, okay, wie auch immer die Person halt persönliche Einstellungen dazu pflegen, aber manchmal kommst du wirklich in inhaltlich guten Austausch und manchmal lässt sich das einfach nicht gewährleisten. Bisschen auch Altersthema, muss man ehrlicherweise sagen, dass man das mit einem höheren Anteil feststellt bei älteren Unternehmern, aber auch da nicht pauschalisierend. So, und wir stellen uns da die Frage, weil häufig die Unternehmer auf uns zukommen und sagen, ja, jetzt bin ich soweit, jetzt würde ich gerne verkaufen, weil irgendwelche externen Faktoren, möglicherweise auch interne Faktoren eingetreten sind, die für mich jetzt den optimalen Zeitpunkt erscheinen lassen. Ja, und dann schaust du dir die Zahlen an, wie du das ja auch kennst, und wühlst dann da durch und dann geht's um Datenqualität, um Datenverfügbarkeit, um interne Prozesse möglicherweise, die du dann natürlich mit einer ganz anderen Routine betrachtest, weil du ja nicht nur ein Unternehmen pro Jahr da so auf dem Tisch hast, sondern es sind halt 30, 40, 50, und stellst dann fest, ah, Moment mal, hier haben wir möglicherweise für Investoren aus externer Sicht ein Thema, ja, und bist aber vielleicht gar nicht mehr in der Lage, das Thema in time anzufassen. Und damit vernichtet der Unternehmer am Ende für sich Wert. Nicht nur Wert vernichtet, sondern möglicherweise entsteht dadurch auch ein Prozessrisiko, sodass eine Abschlusswahrscheinlichkeit einfach sinkt, weil du sagst, das Thema ist zu groß, als dass Investoren darüber hinwegblicken. So, und die Sicht auf das eigene Unternehmen haben zu wenige. Und ich würde jetzt aus den letzten 4 Jahren Blog, würde ich sagen, habe ich 2 oder 3 Unternehmer vielleicht getroffen, wo ich sage, cool vorbereitet. So, da steht alles. Da steht das steuerliche Konstrukt. Die internen Prozesse sind sauber aufgearbeitet. Management implementiert und auf die Transaktion incentiviert. Ja. So, da würde ich mir eigentlich wünschen, dass man früher das Gespräch sucht. Ja, das bedeutet ja aus unserer Perspektive nicht zwangsweise ein Mandat, was sich daraus ergibt. Weil sagen, ja, dann müssen wir jetzt hier aber 3 oder 4 Jahre begleiten, sondern es ist einfach nur das frühzeitige kritische Auseinandersetzen mit dem eigenen Unternehmen aus Transaktionsperspektive, wenn das irgendwie eine Überlegung ist, die ich umsetzen will.
Ja, und ich meine, was ich in der Praxis halt recht oft sehe, die Unternehmer, die arbeiten halt dann mit ihrem Netzwerk zusammen, was sie aus Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern halt über Jahre begleitet hat. Ja. Die machen ja auch ihren Job vernünftig, da wollen wir ja gar nichts dagegen sagen. Aber die sind halt nicht zwangsläufig Transaktionsexperten. Ja, und da wird halt unglaublich viel Wert vernichtet, ja, wenn der Steuerberater dann das Ergebnis halt steuerlich optimiert, über Jahre hinweg, und dann gehst du mit dem Ergebnis quasi in Verkauf und guckst dir keine Adjustments oder solche Geschichten an, da wird halt echt viel Wert vernichtet. Und irgendwo sehe ich immer wieder den Fall, dass es für Unternehmer so schwierig greifbar ist, zu sagen, vor dem Verkauf im Zweifel auch noch mal ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen und zu sagen, jetzt bereite ich das richtig gut vor, vielleicht mit externem Support. Ja. Weil das, was dann im Zweifel rausgeholt wird, das bisschen Honorar sowieso mein Vielfaches übersteigt.
Ja. Ja, ich meine, die Gespräche haben wir auch schon das ein oder andere Mal geführt. Ja, es ist, glaube ich, trotzdem immer noch so ein bisschen die Angst, dass sich am Ende niemand findet und dass das Geld dann in Anführungszeichen herausgeschmissen ist. Es gibt Prozesse, da kannst du das versuchen aufzufangen, also indem du irgendwie vielleicht gewisse Vorgespräche führst mit Investoren und dann sagst, okay, auf Basis der Daten, die wir jetzt zur Verfügung gestellt haben oder der Gespräche, die wir geführt haben, in denen du natürlich noch keine volle Transparenz zum Asset geben kannst, aber zumindest ein Gefühl oder ein Gespür dafür, haben wir eine hohe Transaktionswahrscheinlichkeit gewährleistet. Sondern dass das möglicherweise dann nochmal ein Event sein kann, um eine derartige Vorbereitung anzustoßen. Aber sagen wir jetzt so in Größenordnung, in denen wir unterwegs sind, so zwischen 20 bis 100 Millionen EV, so da hast du häufig einfach sehr konservativ denkende Unternehmer. Dann sag ich, ja, jetzt will der von mir 50.000 Euro haben für irgendeine Unterlage oder 100.000 Euro. Sehe ich jetzt gerade nicht ein. Lass doch erstmal schauen, was da so kommt, und dann können wir das schon erklären. Das Verständnis dafür, so du kannst darüber sprechen und sagen, ja, das bedeutet das in dem Prozessschritt und das bedeutet das hier eine Verzögerung, hier Unsicherheit, hier muss er das machen. Aber die Leute begreifen es bedauerlicherweise meistens erst, wenn man dann in der Situation ist.
Die 4 Paradebeispiele, die du vorhin genannt hast, haben die sich explizit auf die Transaktion vorbereitet oder waren die einfach so gut gemanagt, dass die quasi immer exit-ready waren von den Prozessen her?
Sowohl als auch, würde ich sagen. Also es war schon gezielt vorbereitet, so hat sich einfach dann auch über Steuerberater vielleicht auch Vermögensverwalter, die ja in so einem Prozess wesentlich neutraler da drin stehen, entsprechend aufgeschlaut und vorbereitet, und dann ist der eigentlich einem festen Maßnahmenplan oder sind die einem festen Maßnahmenplan gefolgt über die Zeit, und dann kannst du natürlich immer noch schauen, sind irgendwelche Makroereignisse mir irgendwie dazwischen gehagelt, die vielleicht jetzt in Jahr 6, in dem ich anstrebe, die Veräußerung anzu oder umzusetzen, die dafür sorgen, dass ich es möglicherweise nochmal verschiebe? Oder habe ich in Jahr 3 oder 4 irgendwelche außerordentliche Ergebnisse, die ich über Normalisierung entsprechend erläutern kann? So, aber dafür brauchst du halt Transaktionserfahrung und Sparring mit jemandem, der sich tagtäglich damit auseinandersetzt, um das Risiko auch als solches evaluieren zu können. Weil wenn du das Gespräch mit deinem Steuerberater führst, ja, dann hat der, woher soll der das Ohr am Markt haben, um dann beurteilen zu können, sachgerecht, trifft Entscheidung A, B oder C.
Aber das Team, das die dann um sich rum hatten, wenn ich mal die Anwälte angucke und die Steuerberater an, dass dann spezifische Anwälte, spezifische Transaktionssteuerberater und so weiter, die das sicher auch ein bisschen auskennen.
Genau.
Ja, ich glaube, das ist schon ein Erfolgsfaktor, das Team, was man um sich herum formt, dass das halt Profis sind, ne?
Ja, ich bin immer so ein bisschen auf der Suche nach dem irgendwie neutralen Partei, die als Bindeglied eigentlich zwischen Beratung und Unternehmer fungieren kann, die zwar mit entsprechender Expertise, aber mit Expertise ausgestattet, aber gleichzeitig ohne Umsatzdruck oder wirkt, Umsatzdruck zu haben, da einfach hilft. Mhm. So, und dann gibt es irgendwie Plattformlösungen mittlerweile, die da ein bisschen aufschlauen. Gibt immer IAK, gibt Vermögensverwalter möglicherweise. So, aber ich glaube, auch da ist super schwierig für den Unternehmer zu verstehen, was ist gerade eine gute Beratung und was sagt halt irgendwie jemand, weil er was sagen will. Und das geht auch ein bisschen einher mit der Differenzierung zwischen M&A-Beratern. Ja. Am Ende kann es jeder auf sein Klingelschild schreiben und sagt, er hat ein gutes Netzwerk und er weiß, wie es geht, hat er schon 2-3 Mal gemacht. Und dann kannst du auf Basis des persönlichen Verhältnisses, das sich möglicherweise aufbaut zwischen Unternehmer und Berater, kannst du auch deine Projekte gewinnen. Aber dir fehlt ja völlig die Einordnung, was wichtig ist bei der Erstellung von Unterlagen, bei der Erstellung von einem Businessplan, den man irgendwie gemeinsam mit dem Unternehmer dann auch vielleicht entwickelt oder das supportet. Das ist einfach schwer. Und das kann ich auch super nachvollziehen, weil natürlich halt in deinem Tagesgeschäft, das muss funktionieren, da bist du drin. Aber das ist tatsächlich ein Thema. Ja.
Das hast du vorhin erwähnt, dass die Unternehmer sich da manchmal unsicher sind, ob man da einen Käufer findet für das jeweilige Asset. Wie nimmst du denn den Markt jetzt momentan gerade wahr? Also gerade in dem Bereich, wo ihr unterwegs seid, 20 bis 100 Millionen EV.
Ja.
Large-Cap-Transaktionen finden ja faktisch gerade nicht statt. Small, Micro, hört man verschiedene Stimmen, mal so, mal so.
Ja.
Was sagt ihr so einem Unternehmer? Also gibt es gerade Käufer oder gibt es die nicht?
Ja, klar. Also das auf jeden Fall. Also es mangelt nicht an Interessenten. So, das Geld ist im Markt. Es gibt mittlerweile auch genug, also wir haben in den letzten 1-2 Jahren ja schon transparent einfach eine zurückhaltende Marktstimmung hatte, hast du zwar auch dieses Jahr jetzt nicht den erwarteten Boom, den man irgendwie Anfang des Jahres propagiert hat, was die Transaktionsvolumina und Dealhäufigkeit angeht, aber wir hatten ganz im Gegenteil eigentlich das ein oder andere an Transaktionen, die wir im letzten Jahr als super schwierig erachtet hatten, die in 25 jetzt in Anführungszeichen wieder aufgehen, wo sich dann Investoren in Anbetracht der veränderten Marktlage in den einzelnen Sektoren, in denen die unterwegs sind, halt wieder gemeldet haben und die jetzt irgendwie kurz vor Abschluss sind. So, das nehmen wir schon positiv wahr. Aber es ist wie überall natürlich wahnsinnig branchengetrieben. Ja. Gibt aber auch für in Anführungszeichen schlecht laufende Unternehmen natürlich immer irgendwie einen Markt. Die Frage ist, wie viel Schmerzen hast du als Unternehmer, dass du trotz der Situation, die möglicherweise komplex ist, halt den Verkauf angehst. Ja. Das ist auch nochmal eine Riesenhürde. Zu sagen, ja, es ist halt nicht mein bestes Jahr und auch nicht mein zweitbestes, aber ich muss es halt jetzt in die Umsetzung bringen. So, das zu realisieren, hat, glaube ich, auch so ein bisschen in den letzten Jahren für Zurückhaltung gesorgt. Weil jetzt gerade im Tech-Bereich ein Riesenboom 21, sondern also waren alle ein bisschen schwubbelig von den Bewertungen, die da im Markt waren, und hat dann in den Jahren drauf für ein bisschen Zurückhaltung gesorgt, weil halt investorenseitig das Ganze nicht mehr bezahlt werden wollte. So, jetzt kommen auch die, also nicht, dass sie weg waren, aber jetzt kommen in stärkerem Maße auch die Tech-Deals wieder um die Ecke. Und ja, auch der ein oder andere Unternehmer, der vielleicht die letzten 2, 3, 4 Jahre gedacht hat, naja, jetzt hatte ich das Corona-Loch und jetzt schaue ich mal, dass ich da wieder rauskomme, muss irgendwann realisieren, ja Mist, vielleicht komme ich gar nicht mehr so raus, weil das Loch, das Corona aufgedeckt hat, vielleicht nicht nur zwangsweise aus der Krise kam, sondern vielleicht auch was mit ja, meiner Marktstellung zu tun hat, meiner internen Organisation, mein Produkt, meiner Dienstleistung, so, und das kommt jetzt alles. Und da glaube ich schon, dass das kein Prozess ist, wenn du in Jahr 2 oder in Generation 2 oder 3 bist, dass das von heute auf morgen oder von Jahr 1 auf 2 dann zu der Entscheidung führt, zu sagen, ja komm, jetzt raus damit. Sondern du hoffst dann, fällt immer noch mal weiter und ziehst dich an dem einen oder anderen Strohhalm hoch, dass das wieder fliegt. Also von daher mache ich mir grundsätzlich um den Markt und das Investoreninteresse da vergleichsweise wenig Sorge.
Ihr schreibt ja relativ viele Branchenreports, ja, also ja, da an der Stelle große Empfehlung, ja, an die Zuhörerschaft, die sich mal anzugucken.
Ja,
gibt es so Top-Branchen, wo du sagst, die jetzt gerade richtig gut funktionieren, oder kann man das so nicht pauschal sagen?
Nee, würde ich eigentlich nicht pauschal sagen. Also du hast wie immer natürlich noch den Softwaremarkt, der wird auch nicht mehr weggehen. So, ich habe im letzten Jahr noch vergleichsweise große Zurückhaltung im AI-Sektor gesehen, weil die Entwicklung halt so schnell vonstatten geht, dass bei allen, die sich technologisch damit auseinandersetzen und irgendwie so ein schnell skaliert haben und dann sind die bei 5 oder 10 Millionen Euro Umsatz, dass da die Zurückhaltung investorenseitig schon noch relativ groß war. Das gibt sich aber jetzt auch. So Healthcare, Pharma, eine Riesenrolle. Und du hast in Deutschland einfach noch ein wahnsinnig viele stark fragmentierte Märkte. Nicht nur der M&A-Beratungsmarkt gehört dazu, sondern auch im TDA-Sektor, so hast du wahnsinnig viel, allgemein alles, was Cooling, Ventilation, Heating angeht. Wahnsinnig viele kleine Unternehmen, bei denen die Altersstruktur der Gesellschafter auch es logisch macht, dass viele einfach auch eine Kombination aus Altersstruktur als auch Organisationsgröße, dass viele gar nicht verkauft werden, sondern die lassen es halt einfach auslaufen. So sind irgendwie 2, 3, 7, 8 Leute, was weiß ich. So, die werden einfach verschwinden und die gehen in andere Organisationen auf. Aber ja, wie gesagt, gibt auch viele starke Nischen, in denen viel passiert. Alles Testing, Inspection, Certification, auch ein Riesenmarkt. Ja, also wie gesagt, was aber gleichzeitig auch nicht heißen soll, dass es nicht auch in anderen Sektoren super spannende Deals gibt mit spannenden Unternehmen.
Also Deals gibt's genug nach wie vor.
Daran
Käufer
wird's nicht mangeln.
Käufer gibt's auch. Sind ja auch mal wichtige Worte in einer doch teilweise von Trübsal geprägten allgemeinen wirtschaftlichen Verfassung. Von dem her auch mal schön, sowas zu hören. Entsprechend auch gute Aussichten hoffentlich für Blockmanagement. Was schwebt euch vor für die nächsten Jahre? Wo wollt ihr hin?
Ja. Also ich meine, prinzipiell haben wir Stand jetzt schon echt ein gutes Jahr. So, wir haben jetzt noch einen Partner mit dem Olli Marquardt mit dazu bekommen, der insbesondere im Consumer-Sektor und Industrials sehr stark aufgestellt ist. So, da wollen wir uns ein bisschen hinentwickeln, dass wir eine stärkere sektorale Abdeckung erzeugen. Haben da auch jetzt im Business-Services-Bereich, im Telekommunikationsbereich und mit Olli jetzt im Consumer-Sektor schon letztlich tatsächlich Sektor-Groups, die wir als solche auch bespielen. Du hast die Sektor-Reports genannt, die wir dort exemplarisch machen, aber gleichzeitig auch halt im Rahmen von Branchenverbänden, Netzwerk, Organisationen uns dort einfach auch mit regelmäßigen Austausch mit Investoren, sei es strategisch oder PEs, einfach weiterentwickeln wollen. Und wie gesagt, die Dienstleistungsqualität, die wir da erbringen für den Small-Cap-Markt, ist vergleichsweise hoch, weswegen uns das da am Grundrauschen auch an den Deals jetzt nicht mangelt. Für uns ist das erstmal der wichtige Schritt. Natürlich kann man auch über Internationalisierung und sowas nachdenken und auch Erweiterung des Dienstleistungsspektrums. Das ist für mich jetzt tatsächlich erstmal so ein bisschen sekundär, weil einfach die Kerndienstleistung zu 100% stimmen muss. Und du kennst aus eigener Erfahrung, sobald du anfängst, links und rechts deiner eigenen Sphäre dich orientieren zu wollen, kostet das halt einfach Zeit. Wenn du ansonsten so stark ausgelastet bist, geht dein weniger an Zeit in Projekte, geht zwangsweise ein bisschen in die Qualität. Dann musst du dir die Frage stellen, ist es der Mehrwert durch Internationalisierung oder was auch immer? Ist es das jetzt, was du zwangsweise brauchst, oder ist das so ein bisschen Ego-Streicheln, zu sagen, guck mal, es ging jetzt super schnell und wir haben das geschafft und haben das geschafft. Ja, am Ende muss im Idealfall eine ganz ordentliche Zahl unter deinem Bilanzstrich stehen und danach wird organisch gearbeitet. Ich meine, wir sind ja auch eigenfinanziert, also haben wir jetzt keine externe Kohle drin. Und das ist schon für uns das Wesentlichste.
Ja. Letzte Frage, was ich noch ganz spannend fand. Du hast mal gesagt, dass der ganzen Branche ein bisschen mehr Demut hier und da gut tun würde.
Ja.
Vielleicht gleist uns da noch mal kurz auf.
Naja, also was heißt ganze Branche? Also ich finde, das hat in den letzten Jahren die gewisse Selbstreflexion investorenseitig irre zugenommen. Auch da, weil der Markt wesentlich größer geworden ist.
Also beziehst du es auf Investoren?
Ich beziehe es gerade erstmal auf Investoren. Ich sag gleich auch noch was zur Beratungsbranche. Investorenseitig, finde ich, war die Entwicklung in den letzten, 5, 6, 7 Jahren extrem schnell. Vorher hattest du ganz häufig Gespräche, wo der Investor mit einem Unternehmer einfach nur seine Investitionskriterien besprochen hat und gesagt hat, wie viel Umsatz haben sie, wie viel, also jetzt natürlich ein bisschen überspitzt, aber wie viel Profitabilität, Dienstleistungsproduktspektrum, welche Geografien werden bedient, und dann Daumen hoch, Daumen runter. Also wirklich Abarbeiten von, also Unternehmen interpretieren als Abarbeiten von irgendwie Sachverhalten. Und kann man ja so machen. Aber du darfst nicht im persönlichen Gespräch mit dem Unternehmer merken. Und das hatten wir in der Historie mega häufig. Und das ist fast weg. Weil am Ende das Bewusstsein wesentlich mehr da ist, dass die Organisationen, so wie sie heute funktionieren müssen, vielleicht auch durch nachkommende Generationen, dass die nur funktioniert, wenn du die Leute auch abholst. Und wenn du unternehmerische Entscheidungen triffst, egal ob du jetzt Finanzinvestor oder strategischer Investor bist, und dabei nicht bedenkst, was das Ganze innerhalb deiner Organisation bewirkt, ja, verlierst du am Ende. Und es gibt genug Beispiele von vergleichsweise großen Private Equity Buy and Build Cases, ja, die halt zwar jetzt im Secondary sind und vielleicht auch nochmal weiterverkauft in IPO-Vorbereitung, wo du weißt, es ist im Grunde ein Kopf über Wasser halten, aber es läuft halt operativ super schwierig. Und deswegen auf der Seite ist einerseits die Demut einfach präsenter. So beraterseitig, ja, finde ich es immer ein bisschen auch da, wir können nicht pauschalisieren, das in keinem Fall. Aber ich glaube auch da, sich stetig bewusst zu machen, welche Rolle man im Rahmen der Unternehmensweiterentwicklung und der persönlichen Geschichte des Unternehmens und der Familie spielt, war für mich immer super wichtig. Also dass sich, und auch den Mitarbeitern zu sagen, ey, denk dran, wenn die jetzt heute Abend am Küchentisch sitzen oder beim Frühstück mit den Kids, die denken die ganze Zeit drüber nach, wie sie das jetzt machen, und das sollte bitte jedem präsent sein. Und das ist es visibel nicht. So, du hast gerade Word-Info-Memos angesprochen oder irgendwelche unvorbereiteten Calls. Ja, das ist halt, es gibt viele schwarze Schafe, ist vielleicht falsch, aber die gar nicht erkennen, was sie da gerade anrichten in solchen Organisationen, sondern die sich freuen, jetzt habe ich ein cooles Mandat, aber das eigentlich gar nicht bedienen können, wie es bedient werden müsste. Und deswegen glaube ich schon, da ein bisschen selbstreflektiv an so Themen ranzugehen, wird schon helfen.
Klar, ich meine, ihr arbeitet am Ende ja an einem der größten Lebensereignisse im Zweifel von einem Unternehmer.
Ja.
Und wenn man
ja,
das, glaube ich, vergisst, dann macht man einen sehr, sehr großen Fehler im Zweifel.
Das ist auch wahr.
In diesem Sinne, danach kann nicht mehr viel kommen. Das glaube ich. Vielen Dank, lieber Olli, für das offene Gespräch.
Ja, ultra spannend.
Und wir bleiben sowieso im Austausch und haben uns wahrscheinlich auch nicht das letzte Mal gesehen.
Wohl wahr.
Und wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei sein wollt, dann freuen wir uns natürlich darüber. Schaltet gerne wieder ein, wenn es wieder heißt Finance Data People. Bis dann. Ciao.